Text im Hintergrund der Predigt lese ich die Fortsetzung von Sprüche Kapitel 8. Wir haben letzten Sonntag bereits den ersten Teil dieses Kapitels gehört. Dort stellt sich die Weisheit vor in Gestalt einer Frau und sie wirbt darum, dass wir Menschen doch auf sie hören und uns Weisheit erwerben. Und Weisheit brauchen wir für alle Lebenslagen. Weisheit brauchen wir auch in der Auseinandersetzung mit solch einem Buch über das Sakrileg und den Da Vinci Code. Und deswegen dieser Text hier über die Weisheit aus dem Buch der Sprichwörter. Das ist also Kapitel 8, Vers 22 bis zum Ende des Kapitels. Und nächsten Sonntag gibt es dann nochmal eine Fortsetzung. Diese lange Rede der Frau Weisheit geht dann auch noch ins Kapitel 9 hinein. Am Anfang hat der Herr mich geschaffen. Ich war sein erstes Werk vor allen anderen. In grauer Vorzeit hat er mich gemacht, am Anfang, vor Beginn der Welt. Als ich geboren wurde, gab es noch kein Meer und keine Quelle brach aus der Tiefe hervor. Der Grund der Berge war noch nicht gelegt, die Hügel waren noch nicht entstanden. Gott hatte noch nicht die Erde gemacht, vom festen Land und seinen Feldern war noch nicht das Geringste zu sehen. Ich war dabei, als er den Himmel wölbte und den Kreis des Horizonts festlegte über den Tiefen des Ozeans, als er die Wolken hoch oben zusammenzog und die Quellen aus der Tiefe sprudeln ließ, als er dem Meer die Grenze bestimmte, die seine Fluten nicht überschreiten dürfen, als er die Fundamente der Erde abmaß. Da war ich als Kind an seiner Seite. Ich freute mich an jeden Tag und spielte unter seinen Augen. Ich spielte auf dem weiten Rund der Erde und hatte meine Freude an den Menschen. Deshalb, ihr jungen Leute, hört auf mich. Wie glücklich sind alle, die mir folgen. Schlagt meine Unterweisung nicht in den Wind. Hört darauf und werdet klug. Wie glücklich sind alle, die mir zuhören, die jeden Tag vor meinem Haus stehen und an meinem Tor auf mich warten. Alle, die mich finden, finden das Leben, und der Herr hat Freude an ihnen. Doch wer mich verfehlt, schadet sich selbst. Alle, die mich hassen, lieben den Tod.
Wir stecken mitten in einem Krieg. Ein Krieg, um ein so mächtiges Geheimnis zu bewahren, dass, wenn es enthüllt würde, die Fundamente der Menschheit einstürzen ließe. So dramatisch schildert der Werbetrailer für den Film Der Da Vinci Code die Tragweite dieser Geschichte. Es geht also um nichts weniger als die Fundamente der Menschheit, die einstürzen, wenn dieses mächtige Geheimnis an die Öffentlichkeit kommen würde. Dieses mächtige Geheimnis, so wie wir letzten Sonntag miteinander betrachtet hatten, ist der Heilige Gral. Der Heilige Gral, das sollen die Totengebeine Maria Magdalenas sein. Wer das noch etwas genauer wissen will, muss halt dann die Predigt vom letzten Sonntag noch bestellen, wenn ich da war. Und 4 Truhen voller wichtiger Schriften, die wirklich die Wahrheit bringen, die bis jetzt verborgen war. Dieser Roman bringt aber nicht die Fundamente der Menschheit zum Einstürzen, sondern er zerstört die Fundamente des christlichen Glaubens und wirklich die Fundamente. Also ganz nüchtern gesagt muss man sagen, dieser Roman ist ein zerstörerisches Werk an dem christlichen Glauben. Eigentlich sind nur 4 Kapitel, wo eigentlich das ganze Geschehen erläutert wird, wer der Heilige Gral ist, sind eigentlich die skandalösen Kapitel. Alles andere ist Rahmengeschichte, ein bisschen eine attraktive, wie man das nimmt, spannende Story. Dan Brown behauptet, die Geheimgesellschaft Prieuré de Sion sei die Hüterin des Heiligen Grals. Nur 4 Männer kennen das Versteck dieses Heiligen Grals und alle 4 wurden ermordet. Zuletzt der Prior, der Höchste dieses Ordens. Der höchste Ordensmann, als er im Sterben lag, konnte er noch so Zeichen hinterlassen. Er konnte seiner Enkelin und einem Professor, der auf Symboldeutung spezialisiert war, verschlüsselte Botschaften hinterlassen, damit sie den Heiligen Gral finden könnten. Denn nur noch er war am Leben, der dieses Wissen vermitteln konnte. Und damit startet eine Art Schnitzeljagd oder Schatzsuche, die den Anfang im Louvre in Paris nimmt, nach London führt, Schottland und wieder zurück nach Paris. Und schlussendlich, um das Geheimnis gerade von Anfang an zu lüften, dieser Heilige Gral soll im Fundament des Louvre gelagert sein. Also wenn man es im Roman gelesen hat, jetzt müsste man ja, wenn das alles stimmt, ihn dort finden. Dan Brown erweckt den Eindruck eines Gelehrten, der mit wissenschaftlicher Erkenntnis argumentiert, der seine Theorie aufgrund von Fakten darstellt. Das Vorbemerkung, das haben wir letztes Mal auch gesehen und ich werde die vermutlich immer wieder bringen, weil das ist eigentlich, finde ich, der größte Kritikpunkt an diesem ganzen Buch, dass er diesen Eindruck erweckt. Sämtlich in diesem Roman erwähnten Werke der Kunst und Architektur und alle Dokumente sind wirklichkeits- und wahrheitsgetreu wiedergegeben. Das ist eine Vorbemerkung, bevor er mit dem Roman beginnt. Tatsächlich erwähnt er existierende Werke der Kunst, die wir uns heute auch mit einem beschäftigen werden, und der Architektur, die Gebäude existieren, die er beschreibt, nur wie er sie deutet, ist eine andere Frage. Und auch verschiedene Dokumente existieren, nur existiert nicht alles, was er erwähnt. Zum Beispiel der Gral, den hat noch kein Wissenschaftler gesehen. Eigentlich die Hauptdokumente, von denen er spricht, die hat noch niemand in Händen gehabt. Jedenfalls kein seriöser Wissenschaftler. Noch stimmen die Fakten, also sie werden nicht wirklichkeits- und wahrheitsgetreu wiedergegeben. Dafür habe ich letzten Sonntag einige Beispiele gegeben, die das eindeutig beweisen. Der Roman ist eine Fundgrube für Darstellungen, die diese Behauptung von Dan Brown als freche Lüge entlarven. Und um die Seriosität seiner Theorien zu untermauern, erwähnte er in einem Interview, er habe ein Jahr mit Recherchieren zugebracht, bevor er mit dem Roman zu schreiben begann. Ein Jahr war offensichtlich zu wenig. Es war einfach zu wenig. Oder dann hat er schlecht recherchiert. Ein Jahr genügt nicht, um so etwas in die Welt zu setzen. So etwas Umstürzendes. Natürlich ruft eine dermaßen gravierende Verdrehung der Geschichte Kritiker auf den Plan. Diese Theorien dürfen nicht unwidersprochen akzeptiert werden. Und diesbezüglich wird Dan Brown gefragt, was halten Sie von geistlichen Gelehrten? Und interessant ist auch die tendenziöse Frage mit diesem geistlichen Gelehrten, wie wenn praktisch nur die Geistlichen Kritik hätten an dem, was er da berichtet. Und die anderen Wissenschaftler überhaupt keine. Also mit den geistlichen Gelehrten, die versuchen Sakrileg zu widerlegen und damit meint er natürlich vorwiegend die katholische Kirche, die angegriffen wird, Opus Dei, und natürlich auch wir als Gemeinde, die uns verstehen als eine Gemeinde, die sich an das Wort Gottes hält und das ernst nimmt. Und seine Antwort ist, der Dialog ist wunderbar. Diese Autoren und ich sind offensichtlich unterschiedlicher Meinung, doch die sich daraus ergebende Debatte ist eine entschieden positive, mächtige Kraft. Die Religion hat nur einen wirklichen Feind, Apathie. Und eine leidenschaftliche Debatte ist ein superbes Gegenmittel. So möchte ich diese Debatte führen. Und nicht apathisch die Demontage des christlichen Glaubens zur Kenntnis nehmen, die der Roman propagiert. Nein, ich will leidenschaftlich für die Wahrheit kämpfen. Eines ist klar. Wir können diesen falschen und irreführenden Behauptungen ohne Scheu entgegentreten, denn die Fakten, die wirklichen Fakten sprechen für sich. Und heute beschäftigen wir uns mit einer wichtigen Persönlichkeit des Romans, die vor allem durch ihre Gemälde Bedeutung bekommt. Es ist Leonardo da Vinci. Das Thema: Da Vinci und der Frauenförderer. Übrigens müssen Sie weder das Buch gelesen noch den Film gesehen haben, um dieser Predigtreihe folgen zu können. Robert Langdon, Symbolologe der Harvard-Universität natürlich, der eine der anerkanntesten Universitäten Amerikas, befindet sich aus beruflichen Gründen in Paris. Als er einen merkwürdigen Anruf erhält, der Chefkurator des Louvre wurde mitten in der Nacht vor einem Gemälde der Mona Lisa, also ein Gemälde des Da Vinci, von Leonardo da Vinci, ermordet aufgefunden. Langdon begibt sich zum Tatort und erkennt schon bald, dass der Tote durch eine Reihe von versteckten Hinweisen auf die Werke Leonardo da Vincis aufmerksam machen wollte. Das ist der Text auf der Rückseite des Buches, also der Rückdeckel. Das ist so die Einführung, denn die Werke von Da Vinci sollen verschlüsselte Botschaften enthalten. So behauptet Dan Brown in einem Interview, übrigens diese Interviews, das ist das Interview, was im Buch abgedruckt ist. Kunsthistoriker sind sich einig, dass Da Vincis Gemälde verborgene Bedeutungsebenen enthalten, die weit unter die Oberfläche der Farbe reichen. Zahlreiche Gelehrte glauben, dass sich in Da Vincis Arbeiten bewusste Hinweise auf ein großes Geheimnis finden. Ein Mysterium, das bis zum heutigen Tag durch eine geheime Bruderschaft gehütet wird, der auch Da Vinci selbst angehört hat. Der ist monumental, was er hier erzählt. Vielleicht sind die Kunsthistoriker sich darüber einig, dass Da Vinci durch seine Malerei Botschaften in seinen Gemälden auch symbolisch weitergibt. Das ist das Handwerk eines jeden Künstlers. Doch so wie Dan Brown die verschlüsselte Botschaft in Da Vincis Gemälden deutet, so wird er schwer haben, einen seriösen Kunsthistoriker zu finden, der ihm seine Meinung zustimmen würde. Beschäftigen wir uns also kurz mit Leonardo da Vinci und seinem Fresko vom letzten Abendmahl, das im Roman fantasievoll entschlüsselt wird. Leonardo da Vinci wurde am 15. April 1452 in Vinci geboren und er starb mit 67 Jahren im Jahr 1519. Da Vinci war ein Genie, einer der großen Meister der Hochrenaissance. Als Maler, Bildhauer, Architekt, Ingenieur und Wissenschaftler gehörte er zu den kreativsten Persönlichkeiten der Kunst- und Wissenschaftsgeschichte der Menschheit, muss man sagen. Er setzte neue Maßstäbe, seine Neuerungen auf dem Gebiet der Malerei bestimmten die italienische Kunst noch mehr als ein Jahrhundert nach seinem Tod. Und seine wissenschaftlichen Studien, insbesondere in Anatomie, Optik, Hydraulik, nehmen bereits zahlreiche Entwicklungen der modernen Naturwissenschaften vorweg. Es war ein Mann, der sein Leben lang forschte. Dan Brown behauptet nun, dass Leonardo da Vinci ein Mitglied der Prieure de Sion, also das Zion von Bezug auf Jerusalem gewesen sei. Jener Geheimgesellschaft, die den Heiligen Gral versteckt hält, der im 11. Jahrhundert durch Kreuzritter in Jerusalem gefunden wurde. Die Prieure de Sion warten auf den Tag, an dem die Welt reif dazu ist, dieses Geheimnis aufzunehmen. Solange wird dieser Gral versteckt. Und als Mitglied von diesem Geheimbund habe Da Vinci in seinen Gemälden in verschlüsselter Weise mit Symbolen dem Heiligen Gral Ehre erwiesen. Die Legende des Heiligen Grals praktisch verschlüsselt in seinen Gemälden überliefert. Wie wenn er keine andere Idee gehabt hätte, als dieses Geheimnis an die Geheimwissenden weiterzugeben. Wie wir letzten Sonntag gesehen haben, geht es beim Heiligen Gral um Maria Magdalena, die mit Jesus verheiratet gewesen sein soll und von ihm ein Kind erhalten haben sollte. Und die Nachkommenschaft bis heute noch lebt. Damit werden wir uns im letzten Teil dieser Predigtreihe beschäftigen. Maria Magdalena und die Nachkommen Jesu. Ganz augenfällig soll die Botschaft im Abendmahlsfresko von Da Vinci ersichtlich sein. Selbstverständlich können diese Symbole nur die Eingeweihten erkennen und dank dem Brauen nun auch alle, die das Buch gelesen haben. Das Fresko ist nicht sehr gut erhalten, denn Da Vinci experimentierte mit einem Untergrund, was leider dazu führte, dass kaum hatte er sein Fresko fertiggestellt, das Fresko schon zu zerfallen beging. Das hat mit dem Untergrund, den er gewählt hatte, zu tun. Also dieses Fresko soll nun diese verschlüsselte Botschaft enthalten. Doch bevor wir uns mit der Entschlüsselung beschäftigen, wollen wir das Fresko als Uneingeweihte einmal miteinander betrachten. Betrachten wir das als Menschen, die von den Brauns Theorien noch nicht infiziert sind. Welche Situation im letzten Abendmahl, ich weiß nicht, wie gut Sie es sehen können, welche Situation stellt hier Leonardo da Vinci dar in diesem Abendmahl? Wer hat eine Idee? Das ist das letzte Abendmahl. Welchen Moment stellt er dar? Wer auf dem Zettel vorliest, der kann drauf kommen. Ja? Nachdem Nee, es sind immer noch 12 drin.
Wer ist es? Wer wird mich verraten?
Richtig, das ist ein Teil davon. Also es ist die Situation, wo Jesus den Jüngern sagt, einer, der mit mir am Tisch sitzt, wird mich verraten. Und jetzt hat Leonardo da Vinci in diesem Gemälde, würde ich mal sagen, drei biblische Aussagen festgehalten. Da fingen die Jünger an, einander zu fragen, wer von ihnen es wohl sei, der so etwas tun werde. Das sehen wir hier und das sehen wir hier. Das ist mal diese Sequenz. Ein nächster Vers, die Jünger waren zutiefst bestürzt und einer nach dem anderen sagte zu ihm, zu Jesus, ich bin es doch nicht etwa, Herr. Das sehen wir hier. Die fragenden Jünger, die Jesus bestürmen und fragen, bin ich es nicht, Herr? Natürlich hat man in der Malerei solche Momente zusammengefasst und alles dann in ein Bild aufgenommen. Eigentlich ist eindeutig, was Da Vinci in seinem Gemälde darstellt. Und noch eine besondere Begebenheit malte er, die vom Johannesevangelium berichtet wird. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, das war Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hatte, hatte bei Tisch seinen Platz unmittelbar an der Seite von Jesus. Und nun heißt es im Johannesevangelium, Simon Petrus gab ihm durch ein Zeichen zu verstehen, er soll Jesus fragen, von wem er gesprochen habe. Das geschieht hier. Das ist Petrus, der Johannes hier sagt, er soll Jesus fragen. Ein wunderbares Fresko. Was hier Leonardo da Vinci in einem Bild an biblischen Aussagen überliefert hat, ist fantastisch, zeigt, wie ein großartiger Künstler er war. Nur schon die Gesichtsausdrücke, Da Vinci war ja bekannt dafür, dass er die Anatomie erforschte und er erforschte Menschen und Tiere ganz genau, damit er sie möglichst wahrheitsgetreu zeichnen konnte, möglichst echt. Doch das, was wir hier sehen, ist die Sicht, was wir hier kennen, die Sicht der Einfältigen. Wieder kommt Dan Brown mit einer Lüge, die er einmal mehr als historische Tatsache verkauft. Er schreibt, es handelt sich hier um eine historisch verbürgte Tatsache, die Leonardo da Vinci mit Sicherheit bekannt war. Dass Jesus und Maria Magdalena ein Paar waren, schleudert da Vinci den Betrachter in seinem Abendmahl geradezu ins Gesicht. Ich habe gesehen, wie ihr gerade beschleudert wart von dieser Einsicht. Das soll gerade ins Gesicht schleudern. Betrachten wir das nochmals, den Ausschnitt, der das so deutlich aufzeigen soll. Der Grund, dass da Vinci, oder die Begründung ist, dass da Vinci den Johannes hier sehr feminin gezeichnet hat. Das Argument ist jetzt, weil da Vinci hier den Johannes sehr feminin gezeichnet hat, sei das eigentlich eine Darstellung der Maria Magdalena. Und tatsächlich, es ist leider etwas schwierig, das besser zu projizieren. Da drauf ist es besser auf diesem Monitor. Das ist ein bisschen ein Problem mit dem Beamer. Es ist tatsächlich so, dass Johannes sehr feminine Züge trägt. Das ist nicht zu bestreiten. Aber wenn man genauer hinsieht, muss man auch sagen, dass auch Jesus eher feminine Züge trägt. Die femininen Züge von Leonardo da Vinci, die er dem Johannes gibt, hängen mit der Vorliebe des Künstlers für androgyne, schöne Männer zusammen. Und wie schon einige frühere Maler verweiblichte Leonardo da Vinci Johannes, weil dieser seit dem 13. Jahrhundert nach Christi als mythische Braut verstanden wurde, die beim Abendmahl in einer mythischen Hochzeit mit Jesus verbunden war. Und die Vorliebe da Vincis für androgyne, schöne Männer hängt bestimmt auch mit seiner Homosexualität zusammen. Zwei seiner Geliebten sind bekannt. Es ist Salai, der kam als 10-jähriger Diener zu ihm, das war einer seiner Geliebten. Und ein anderer war der Melzi, dem er dann auch seinen Nachlass vermachte. Also die Vorliebe für androgyne, schöne Männer kommt bestimmt auch ein Stück von seiner geschlechtlichen Ausrichtung. Hier Maria Magdalena zu sehen, ist schon sehr weit hergeholt. Da Vinci hätte sie ins Gemälde aufnehmen können, aber er hätte kaum eine der 12 Jünger deswegen weggelassen. Nun, die Erklärung geht weiter. Jetzt kommen wir auf die tiefen Ebenen. Also das eine ist mal, dass das Maria Magdalena ist, weil Johannes so feminine Züge trägt. Und nun geht die Erklärung weiter. Jetzt wird es ganz knifflig. Also hier sehen wir einen Spalt, oder? Hier sehen wir blau, blau, rot, rot. Das heißt, sie gehören zusammen. Das ist ein Beispiel, aber das hat mit der Beziehung von Johannes dem Täufer, mit Johannes dem Jünger und Jesus zu tun. Und nun kommt der Clou, den eben diese Leute sofort sehen, nämlich, dass das ein Kelch bildet. Dass hier ein Kelch versteckt ist und der Kelch ist das Symbol für das Weibliche. Und somit sagt er, weil hier Johannes so rüberlehnt, hat er hier diesen Gral, diesen Kelch, die Symbolik für den heiligen Gral gezeigt. Und das ist ja Maria Magdalena. Und dann hat er noch etwas ganz Fantastisches entdeckt. Und zwar nicht nur ein Winkel, sondern auch ein M. Man höre und staune, es ist noch ein offensichtliches Symbol, das muss einem fast anschreien, das ist eben dieses M, die diese beiden bilden. Nur weiß hier Dan Brown auch nicht so recht, was er mit diesem M anfangen soll. Es ist einfach augenfällig, aber das war's dann auch. Da Vinci wollte mit diesem Fresko zeigen, nach seiner Theorie, dass nach dem unverfälschten Evangelium nicht Petrus zum Sachwalter der Kirche eingesetzt wurde, sondern Maria Magdalena. Das ist die Botschaft dieses Gemäldes. Maria Magdalena ist die eigentliche Kirchenführerin. Jesus war sozusagen der erste Feminist, heißt es im Roman. Er wollte, dass die Zukunft seiner Kirche in den Händen von Maria Magdalena liegt. Also Maria Magdalena war ja die eigentliche Kirchenführerin, die von den Männern verdrängt wurde. Und in den gnostischen Evangelien eben die unverfälschten Evangelien, mit denen werden wir uns am nächsten Sonntag beschäftigen. Da möchte ich Sie ganz herzlich einladen. Das ist sehr interessant. Konstantin und die verfälschten Evangelien, was er da behauptet, das schlägt dem Fass den Boden raus. Also das müsst ihr, da müsst ihr kommen. Das ist wirklich höchst interessant. Und das hilft uns auch das Vertrauen in das, was uns die Bibel überliefert, auch wirklich zu finden. Also diese gnostischen Evangelien, mit denen werden wir uns nächsten Sonntag beschäftigen. Diese gnostischen Evangelien sollen Sie als eigentliche Kirchenführerin anerkannt haben. Das ist alles Blendwerk, denn es stimmt einfach schlicht und ergreifend nicht. Die Schriften, auf die sich Dan Brown bezieht, sind nicht frauenfreundlicher als die Bibel. Im Gegenteil, sie sind überhaupt nicht frauenfreundlich. In einer Schrift steht sogar im Thomas-Evangelium eben eines, das auch so frauenfreundlich sein soll. Simon Petrus sagte zu ihnen, Mariam soll aus unserer Mitte fortgehen, denn die Frauen sind des Lebens nicht würdig. Jesus sagte, seht, ich werde sie ziehen, um sie männlich zu machen, damit auch sie ein lebendiger Geist wird, vergleichbar mit euch Männern. Denn jede Frau, die sich männlich macht, wird in das Himmelreich gelangen. Das ist dieses gnostische Evangelium. Dieses Evangelium, das offenbar besser und frauenfreundlicher sein soll, als das Evangelium, das wir haben. Weder Da Vinci noch die gnostischen Evangelien hatten das Anliegen, Frauen zu fördern und ihnen den gebührenden Respekt zu erweisen. Da Vinci interessierte sich sowieso viel mehr für Männer als für Frauenrechte. Jesus war nicht der erste Feminist, aber seine Botschaft war offensichtlich. Frauen respektierte er gleichermaßen wie Männer. Jesus war bezüglich seiner Haltung den Frauen gegenüber für seine Zeit revolutionär. Und wie die Frauen in den vom Christentum geprägten Ländern leben können, ist hauptsächlich das Verdienst des christlichen Glaubens. Das Verdienst der Botschaft des Evangeliums. Selbst wenn heute alle behaupten wollen, dass die Evangelien Frauen diskriminieren würden, dass die Bibel Frauen diskriminieren, das ist eine Lüge, stimmt nicht. Die Freiheiten und die Entwicklungsfähigkeiten, die Frauen heute haben, sind maßgeblich mitbestimmt von den Evangelien. Man muss nur in die Länder sehen, die nicht vom Evangelium beeinflusst sind, wie dort, welche Stellung dort die Frauen haben. Die Beispiele für die besondere Wertschätzung, die Jesus gegenüber Frauen auslebte, sind leicht zu finden, wenn man die Bibel kennt. Hier einige Beispiele möchte ich nennen. Einmal erklärte Jesus seinen Jüngern, dass ein Mann seine Frau nicht wegschicken darf, wenn ihm etwas an ihr nicht passt. Das war so üblich, wenn irgendetwas nicht passte. Es war also nicht nur Ehebruch, sondern irgendwie kochte sie nicht mehr so gut oder das Essen schmeckte ihm nicht mehr von seiner Frau oder es ist ihm irgendwie überdrüssig geworden, hat man sie weggeschickt. Wer das tut, sagt Jesus, der versündigt sich gegen Gott. Also ein klares Votum für den Schutz der Frau. Die Jünger fanden diese Forderung von Jesus sehr hart. Für sie fast unvorstellbar, was Jesus hier verlangt. Ihre Reaktion ist für uns heute verblüffend. Dann sagten die Jünger zu Jesus, wenn es zwischen Mann und Frau so steht, ist es besser, gar nicht zu heiraten. Also wenn ich für meine Frau sorgen muss, wenn sie mir nicht mehr passt, wenn ich die Verantwortung für sie behalten muss, und wenn ich das nicht tue, mich versündige, dann ist besser wie heiraten nicht. Das lässt doch tief blicken. Und wie revolutionär das war, was Jesus sagte, für diese damalige Kultur. Oder eine andere Begebenheit, als Jesus in Samaria eine Frau um Wasser bat, war sie sehr erstaunt über die Bitte von Jesus und sagte, überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samariterin. Die Jünger waren nicht weniger erstaunt, als sie zu Jesus zurückkehrten und Jesus im Gespräch mit einer Samariterin antrafen. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Nicht nur eine Samariterin, einfach eine Frau. Doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber sie redeten. Jesus hielt sich eben nicht an die gesellschaftlichen Konventionen. Frauen waren bei ihm willkommen wie Männer. Jesus wurde auch nicht nur von seinen 12 Jüngern begleitet, sondern viele Frauen waren mit ihm unterwegs. Einige dieser Frauen werden namentlich genannt und dann wird hinzugefügt und viele andere Frauen. Alle diese Frauen dienten Jesus mit seinen Jüngern und seinen Jüngern mit dem, was sie besaßen. Sie waren diese Frauen, dieser Tross von Frauen, der mit den Jüngern mitzog, in die Gemeinschaft mit Jesus eingebunden und sie hatten Teil an seinem Wirken und an seinem Lehren. Wie hoch die Wertschätzung von Jesus gegenüber Frauen war, kann nicht deutlicher aufgezeigt werden als dadurch, dass der erste Zeuge der Auferstehung eine Frau war. Nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentags erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hat. Jesus hat entschieden, wem er erscheinen wird. Und er ist zuerst eine Frau erschienen, Maria Magdalena. Und Jesus beauftragte sie, den Jüngern zu berichten, dass er auferstanden sei. Eine Frau, die in der damaligen Zeit vor Gericht als Zeugin nicht auftreten durfte und nicht ernst genommen wurde, wählte Jesus als erste Zeugin seiner Auferstehung. Die wichtigste Botschaft, die die Welt je hörte, wurde zuerst einer Frau anvertraut. Die Auferstehung Jesu ist die wichtigste Botschaft, die die Menschheit je hörte. Die hat Jesus zuerst einmal einer Frau anvertraut, sie weiterzugeben. Die Botschaft seiner Auferstehung. Das Zeichen für das ewige Leben. Dass der Tod überwunden ist. Jesus konnte seine Wertschätzung für die Frau nicht besser Ausdruck geben, als so wie er es hier getan hat. Die Jünger hatten damit mehr Mühe. Als sie das hörten von den Frauen, heißt es, sie hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Sie sind ja nur Frauen. Sie glauben es ihnen nicht. Vielleicht konnten sie sich gar nicht vorstellen, dass ihr Herr Jesus zuerst einer Frau diese wichtige Botschaft bringt. Vielleicht haben sie gedacht, sie sind Männer, zuerst muss er zu ihnen kommen. Jesus hält sich nicht an unsere Vorstellung. Wenn jemand zur Zeit Jesu den Frauen hohen Respekt und Wertschätzung entgegenbrachte, dann war es Jesus. Er ist der Frauenförderer, der diesen Namen auch wirklich verdient und nicht Da Vinci. Der der weibliche Göttlichkeit auf den Thron bringt und weiß ich, was da alles erzählt wird. Es ist Jesus, der den Frauen Wertschätzung entgegenbringt. Die Botschaft der Wertschätzung der Frau ist in den Evangelien offensichtlich und ich könnte noch weitere Beispiele anfügen, um das aufzuzeigen. Aber auch in den Briefen des Neuen Testaments geht das weiter. Paulus schrieb den Galatern, Es hat darum auch nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude oder nicht Jude, ob er im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau. Durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle ein neuer Mensch geworden. Ein neuer Mensch. Egal ob Mann oder Frau, in Christus sind wir alle gleichbedeutend. Für Männer wie Frauen gilt derselbe Weg zur Rettung. Das wird auch am Pfingsten ganz deutlich, wenn Petrus in seiner Predigt sagt, am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen, damit nicht jemand auf die Idee kommen könnte, dass es nur die Männer gemeint sind mit allen Menschen. Weil man vielleicht auf die Idee kommen könnte, die Frauen seien gar nicht wirkliche Menschen. Das gibt's ja immer wieder in der Menschheitsgeschichte. Dass auch Rassen sich erlauben, über andere Rassen zu sagen, die seien gar nicht wirkliche Menschen. Aber dass das nicht passiert, dann heißt es, dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Und das ist jetzt nicht eine Beifügung des Übersetzers, der dann sagt, es sind eigentlich es ist männlich und eigentlich sind beide gemeint. Sondern es wird explizit im Grundtext ausgesagt, Söhne, Töchter. Über alles Fleisch, Männer und Frauen. Sogar über die Diener und Dienerinnen wird auch explizit ausgesagt. Ist nicht eine Beifügung in der deutschen Übersetzung, was man ja manchmal mit Recht macht, wenn man irgendwie von Menschen spricht, dann fügt man bei Männer und Frauen, weil man weiß, dass in der männlichen Form die Frauen mit einbezogen sind. Das war früher in unserer Sprache auch so. Das hat sich jetzt halt mit diesem ganzen Frauenbewegung hat sich das geändert, dass man jetzt immer beide Geschlechter nennen muss. Aber das ist implizit eigentlich drin. Aber da wird es sogar explizit ausgesagt. Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Auch sie werden prophetisch reden. Es gibt keinen Unterschied. Frauen wie Männer erfahren dieselbe Gnade Gottes. Der Heilige Geist ist in gleicher Weise wirksam bei Frauen wie bei Männern. Egal ob Mann oder Frau, jeder Mensch findet Zugang bei Gott. Wie Paulus schreibt, denn jeder, und das meint jetzt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Bei Gott ist das schon lange so, dass Männer und Frauen bei ihm Zugang finden. Für das braucht es nicht im 15. Jahrhundert einen Da Vinci, der uns das in seinem Gemälde weitergeben sollte. Dan Browns Interpretation der Gemälde Da Vincis, insbesondere des Freskos des letzten Abendmahls, kann man meines Erachtens nicht wirklich ernst nehmen. Die Priore de Sion, deren Mitglied Leonardo da Vinci gewesen sein soll, existierte zu seinen Lebzeiten noch gar nicht. Denn ein Bund mit diesem Namen wurde erst 1956 gegründet. Warum sollte da Vinci eine so verschlüsselte Botschaft der Nachwelt hinterlassen? Wenn die Leute der Priore de Sion dieses Geheimnis so wichtig finden, warum haben sie diesen Fund nicht schon lange an die Öffentlichkeit gebracht? Die Wissenschaftler wären sehr interessiert daran. Sehr. Und wenn es eine Zeit gibt, die reif wäre, um so etwas ans Tageslicht zu bringen, dann wäre die Zeit heute die reife Zeit. Schon vor 10 Jahren hätte man das machen können. Viele wären sogar dankbar, wenn sie endlich einmal etwas in den Händen hätten, wo sie das Fundament des christlichen Glaubens zerstören könnten. Und wenn er sich ja auf Fakten beruft und alles existiert, was er sagt, Warum hat man dann nichts in Händen? Warum findet man dann nichts? Was Dan Brown konstruiert, ist reine Fantasie, irrgeleitete Gedanken, die Menschen vom Schöpfer weglocken wollen. Gott versteckt seine Botschaft nicht. Er ist bereit, jeden Menschen in die wirklichen Geheimnisse des Lebens einzuweihen. Ohne Schnitzeljagd, ohne Harvard-Professor, weil den haben nicht viele zur Verfügung. Einzige Voraussetzung dazu ist, dass wir Gott, den Schöpfer, respektieren. In einem Psalm heißt es, alle, die den Herrn ernst nehmen, zieht er ins Vertrauen und enthüllt ihnen das Geheimnis seines Bundes. Wenn du die wirklichen Geheimnisse erkennen wirst in unserem Leben, dann wirst du sie nur erkennen, wenn du dich vor dem Schöpfer beugst, ihn respektierst. Und er wird dir die Geheimnisse, auf die es ankommt, offenbaren. Denn was Gott versprochen hat, bleibt nicht verborgen. Er eröffnet das jedem, der zu ihm kommt und ihn anruft. Und wenn du so von Verschwörungen voll bist in deinen Gedanken, dann wirf die weg und komm zu Jesus. Und er wird dir das Herz öffnen, damit du die wahren Geheimnisse, auf die es ankommt im Leben, die wirklich Veränderung bringen, die Neues hervorbringen, er wird sie dir anvertrauen. Alle, die den Herrn ernst nehmen, zieht er ins Vertrauen und enthüllt ihnen das Geheimnis seines Bundes. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass wir jeder Mensch, ob Mann oder Frau, Zugang zu dir haben. Zu jeder Zeit. Wenn wir uns vor dir beugen, wenn wir dir vertrauen, dir den nötigen Respekt bringen, so wirst du uns das, auf was es ankommt, öffnen. Du wirst uns die Geheimnisse des Lebens offenbaren, die auch in deinem Wort schon festgeschrieben sind. O Herr, sind so viele Menschen irregeleitet und irregeführt durch dieses ganze Gedankengut in diesem Roman, das einen wissenschaftlichen Anspruch erhebt, das Anspruch erhebt, weise zu sein und im Grunde nichts anderes macht, als Verfälschung zu bringen, Fehlinterpretationen, Lügen. Und Herr, wir bitten dich, dass doch noch vielen Menschen die Augen für dich geöffnet werden und sie nicht verblendet werden durch solches Blendwerk, damit sie Rettung erfahren, ewiges Leben bekommen, neu werden können. So wie viele von uns das erlebt haben oder auch dieser Kapitän von dieser Elfenbeinküste, dieser Mannschaft, wo Menschen weltweit bezeugen, egal ob Mann oder Frau, egal welcher Rasse wir angehören, dass du Leben veränderst und Neues schaffst. Und das ist wahr und wir danken dir dafür. Amen.